Ja, hallo, was sonst, meine Lieben? Hier ist wieder euer Wayne-Podcast mit mir, Marco Young, als Host. Und es ist alles neu hier. Ich habe fast in jeder Ausgabe jetzt einen Gast, weil mir das einfach viel mehr Spaß macht, Leute auszuquetschen und dabei auch noch ein bisschen ja mehr für mich zu lernen, obwohl ich ja schon gesagt habe, dass ich den Podcast sowieso in erster Linie für mich selbst mache, um zu lernen. Also docke ich einfach Leute an. Und was geht einfacher? Ich meine, bei manchen Leuten, da muss ich so anfragen und dann kriegt man irgendwie die Assistenz und dann geht's so hin und her. Und manchmal macht man einfach einen Post oder schreibt irgendwas und dann meldet sich jemand bei ihm selbst. Und dann kommt man so ins Gespräch und das war jetzt hier bei meinem nächsten Gast, nämlich den Jan Stranghöfer, der Fall. Und der hat sich einfach gemeldet auf einen Post, von wo es um das Greater Festival ging. Und jetzt im Nachhinein vielleicht auch um das Podcast-Interview mit Philipp Westermeier ging, was ich vor kurzem führen durfte. Ja, Jan, erstmal herzlich willkommen in diesem Wayne-Podcast und mach doch mal einen kurzen Pitch, damit die Leute wissen, wer du eigentlich bist.
Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Marco. Wir sind selber ja auch Podcast-Hosts und sehr große Freunde des gesprochenen Worts. Deswegen hören wir Nerds ja auch regelmäßig deinen Podcast, um ja auf dem Laufenden zu sein, um sich auszutauschen. Ich finde gerade durch Gespräche... Gleich den Podcast
mit einer Lüge begonnen.
Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Genau, wir Nerds sind darauf spezialisiert, in den Social-Media-Kanälen Werbung zu schalten für Kunden aller Couleur mit allen möglichen Kampagnenzielen, Problemen und Herausforderungen. Das machen wir jetzt seit 2017 und davor habe ich SEO gemacht bei einem Verlag hier in Köln und war Besucher deiner Veranstaltung und kenne dich jetzt seit 2011. Und seitdem bist du bei mir auf dem Schirm.
Maximal geschädigt.
Und, also. umso krasser jetzt mit dir auch im Podcast sprechen zu dürfen. Genau, das so zu meiner Vita und meinem Hintergrund.
Also was uns zusammengebracht hat, ist ja die Liebe für Events. Du bist ja nicht nur der Chef oder einer der Köpfe hinter den Nerds, sondern ihr seid auch Veranstalter vom Adscamp. Und deswegen geht es heute eigentlich mal mehr darum, dass wir so von Veranstalter zu Veranstalter ein paar Sachen reflektieren, was so im Veranstaltungsbusiness los ist, was man davon halten kann, die wirtschaftlichen Einflüsse in die Richtung. Alles Sachen, die ich sehr spannend finde und wo ich mich gefreut habe, dass du dich gemeldet hast. Also für alle Leute, die jetzt hier harte Marketingfakten für irgendwelche Kampagnenoptimierung erwarten, die müssen bitte abschalten. Alle Leute, die mal einen Blick hinter die Kulissen nehmen wollen im Eventgeschäft und die menschliche Komponente dahinter, die sind herzlich eingeladen, dran zu bleiben für die nächsten 60 Minuten vielleicht. Sag mir mal erstmal kurz, du hast ja die erste Reaktion war ja auf meinen Post zum Greater Festival. Was hat dich da getriggert an diesem Post, der ja schon reflektiert war, würde ich mal behaupten?
Also erstmal war ich beeindruckt, dass ihr euch dem Thema so annehmt und das so schön in einzelne Teile zerlegen könnt und auch der Wolfgang so ein bisschen diesen Kontext hatte, wie war es das letzte Jahr, was hat sich verändert, was sind die Gründe, die Motivatoren, warum geht ihr dahin? Ihr seid ja jetzt nicht in der Coaching-Szene so unterwegs, sondern mehr im Event-Bereich oder dann in dem Kontext auch von Lernen. Ich finde das gerade prinzipiell unfassbar spannend, weil die Jungs und Mädels von Gedankentanken an der Stelle eine Skalierung und einen Grad erreicht haben, den nur wenige Events so schaffen, was das Setting angeht, in die Köln-Arena zu gehen, diese ganze Story drumherum zu bauen, um das halt einfach mal so auf sich wirken zu lassen und gar nicht diese per se pauschal Verurteilung zu machen, so das ist irgendwie Coaching-Business und das ist böse. Was ich persönlich unfassbar spannend finde, weil letztlich neige ich auch eher dazu, diese komplette Blase erstmal von mir wegzuschieben und zu sagen, ich kann damit wenig anfangen und es braucht über Menschen wie dich oder wie den Wolfgang jetzt auch in Form des Podcasts, die mir ein Stück weit die Tür aufmachen und sagen so, leg mal deine Klischees und Vorurteile zur Seite und guck dir das mal aus einer Perspektive an, die vielleicht nicht wertend ist, sondern die erstmal ja, definitiv reflektiert ist. Das fand ich extrem stark. Und letztlich hat man natürlich als Kölner Unternehmen oder in Köln gewachsenes Unternehmen, wie wir jetzt als Nerds, mit Gedankentanken und Greater auch bestimmte Berührungspunkte, wo man auf Events sich getroffen hat. Greater Marketing-Menschen waren auch bei uns auf der Veranstaltung schon Speakerinnen und Speaker. Und generell fand ich das erstmal spannend, wie ihr darauf geguckt habt. Und dann natürlich gibt es, glaube ich, keine Branche in Deutschland und dann auch eventseitig, die es so gut schafft, dieses ganze Thema Emotionalisierung, Building a Tribe, Leute unter ein Narrativ zu verorten, so gut dann auch exekutiert hat in den letzten Jahren wie Gedankentanken, sonst wären sie einfach nicht an der Stelle jetzt, wo sie sind. Und wenn man sich überlegt, du hast ja eben gesagt, wenn du Marketing bist und Kampagnen-Hacks haben willst, dann schalt ab. Ich glaube schon, dass Event und Marketing auf der Ebene, wie schafft man den Kleber zwischen den Leuten, was verbindet sie? Du hast ja nur ganz kurze Momente, um zu sagen, okay, ich vertraue dem, ich fühle mich zugehörig, ich treffe eine Entscheidung. Das machen die einfach schon irgendwo auf eine Art, wo man sagen muss, das lohnt sich anzugucken. Ich würde nicht selber hingehen gerade, weil ich glaube, ein Problem damit habe, selber erstmal so dieses sehr Objektive aufzusetzen, um das anzugucken. Aber das hat mich an der Folge einfach extrem fasziniert und das habt ihr sehr gut rübergebracht. Und ich fand auch eben diesen Kontext zu letztem Jahr, zu heute oder zu dem diesjährigen Event, auch was sich verändert hat, extrem spannend, weil die Veränderung generell, sowohl in der Branche als auch dann um Events drumherum, die ist ja irgendwie nach Covid, wir kommen aus einem Krisenmodus nicht raus. So, aber die Frage ist ja einfach, wie heftig sind die jeweiligen Einschläge und was bedeutet das dann für die Events und was wollen auch die Leute für sich von einem Event mitnehmen, um zu sagen, es war für mich wertig.
Genau.
Und das habt ihr in dem Podcast extrem gut abgerundet. Deswegen habe ich gesagt, so Marco, finde ich ein geiles Thema, möchte ich auch gerne zu diskutieren, weil im Vorgespräch haben wir es ja auch gesagt, nach Corona war es so, ja, es findet alles digital statt. Und wir sind ja jetzt gerade in so einem Zwischenzustand, wo man auch wieder sagt, okay, von diesem 100% radikal digitalen ist man dann irgendwie wieder kompromissbereiter und es findet gerade so eine Mischung statt. Und für Events ist das einfach jetzt gerade eine unfassbar spannende Zeit, weil ich die These vertrete, du musst dich auf das Wesentliche wieder konzentrieren. Du musst ein bisschen einfacher werden, du musst das nicht mehr vielleicht so verspielt werden. Du musst irgendwie ganz klar den Leuten sagen, was nimmst du raus aus der Veranstaltung, wenn du bei uns warst, weil die Entscheidung nicht mehr so einfach getroffen wird, das Geld auszugeben. Da ist, glaube ich, so die Story und die Inszenierung ein sehr großer Part, der dann aber auch, und das hast du ja auch so schön gezeigt beim Greater Festival, irgendwo auch vielleicht dann die Demut irgendwann mal mit sich bringt, dass man sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen günstiger werden, wir müssen stärker den Leuten zuhören, was die Rahmenbedingungen angeht, Reise, Kosten, Logis. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Und ich konnte aus der Folge einfach für unser eigenes Event auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen, wo ich sage, ja, okay, vielleicht müssen wir es einfacher denken.
Also für mich war ja der größte Ansatzpunkt, und das war auch der Grund, warum wir da hingegangen sind, eigentlich mal zu gucken. In der allgemeinen Wahrnehmung ist es bei uns schon so, dass wir denken, dass alle Events irgendwie ein Problemchen haben. Also ich war ja vorher auf der OMR, habe mir auch ein paar andere Events angeguckt. Ich sehe jetzt diverse Marketingmaßnahmen von anderen Events und kann mir irgendwie meinen Reim darauf bilden. Was aber alles nicht dazu führt, dass ich sage, okay, Greater oder OMR oder andere Events haben jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. Ganz im Gegenteil, OMR ist ein fantastisches Format. Greater ist auch ein fantastisches Format, was die sich hart erarbeitet haben. Und dennoch saß ich da und habe eben gedacht, okay, in so einem getriebenen Thema, was also emotional so getriggert ist, wo ja alle Punkte von emotionaler Abhängigkeit auch bespielt werden, in einer Perfektion, wo man schon mal hingehen kann, lieber Jan, weil man das wirklich, da kann man unglaublich viel lernen, dass da die Ränge, also nicht leer sind, also waren schon immer noch 10.000 Leute da, aber 7.000 weniger als im letzten Jahr, was ja einen wirtschaftlichen Impact hat. Also viele Leute sagen ja immer nur, da ist ein bisschen leerer, aber für die Veranstalter ist das schon ein Riesenimpact, wenn plötzlich fast ein Drittel der Leute fehlen und du das nicht crossfinanzieren kannst, weil du jetzt irgendwie ein Produkt eigentlich in der Hinterhand vermarktest, wie es jetzt ein HubSpot oder so macht mit der Inbound. Das sind ja ganz andere Wege, die dahinter sind. Und das zu beleuchten, finde ich halt unglaublich spannend. Sag mir mal grundsätzlich, in deiner Wahrnehmung, erstmal sag mal ein bisschen was zu dem Ads Camp. Wie groß ist das? Wie viele Leute sind da? Wie oft macht ihr das, damit die Leute erstmal so einen Rahmen haben, von was du da sprichst?
Genau, also das Ads Camp ist damals gestartet als Facebook Ads Camp und wir haben uns an der Campix orientiert, weil wir bei dir am Müggelsee waren und gesagt haben, es braucht eine Plattform, wo es operativ, pragmatisch einen Austausch gibt, um über Cases, Diskussionen, Ansätze, einen Raum, den man schafft, dann am Ende in den Austausch zu kommen, weil es gibt dazu nichts Aufgeschriebenes, es gibt dazu keine Literatur, es gab YouTube-Tutorials aus den USA. Aber dieses Thema, okay, du musst so like-minded people finden, Menschen, die so denken wie du, vor den gleichen Herausforderungen stehen, weil häufig bist du irgendwie Einzelkämpfer. Das war 2017 der Gedanke und wir sind ein Event mit 400 Besuchenden in Köln, haben seit 7 Jahren die gleiche Location, haben uns nicht getraut, größer zu werden. Also wir haben ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen konservativer geplant, auch vielleicht durch die Situation, dass wir halt nach 3 Jahren dann in den Pandemie-Modus gegangen sind. Das Event hat bis auf ein Jahr immer stattgefunden, einmal auch komplett als digitale Veranstaltung, haben sehr, sehr viel ausprobiert, sind mittlerweile das Adscamp, was sich rund um alle Themen beschäftigt, die im Bereich bezahlte Werbung aus Social Media relevant sind, von Tracking, Creatives, LinkedIn, Meta, TikTok und Co. Aber das ist so das Setup. Das ist ein Vorabend-Event, das ist eine Tageskonferenz. Sind eigentlich immer in dem gleichen Setting unterwegs, weil vielleicht wir noch nicht so mutig waren, die Location zu wechseln. Und das ist in Köln tatsächlich auch gar nicht so schwierig, weil entweder gibt's so eine kleine mit 400 bis 600 Personen und dann gibt's nur noch große Hallen. Und wir machen es tatsächlich auch ähnlich wie du oder andere auch, dass wir halt das Agenturgeschäft haben und aus der Passion Leidenschaft Menschen zusammenzubringen, dann gesagt haben, okay, wir brauchen auch eine Konferenz. Aber das ist nicht unser Kernprodukt und das ist eben unser eigenes Produkt, um was wir uns kümmern können, was unfassbar viel Spaß macht, aber wo wir auch eher auf Risikominimierung aus sind und jetzt sagen, okay, wir machen ein gutes Event, wo die Leute happy nach Hause gehen, wo es eine sehr gute Wertigkeit hat, wo es Vorträge gibt, die du sonst nirgendwo hörst. So, bei uns gibt's dieses Jahr 21 Vorträge, 4 parallele Tracks, kein Vortrag hat davor irgendwo anders stattgefunden. Wo wir sehr stolz drauf sind, wo wir sehr viel Zeit auch investieren, mit den Leuten die Themen auszuarbeiten. Aber es ist eine sehr spezialisierte kleine Community, die sich dort trifft.
Aber du bist ja ein aufmerksamer Beobachter der Konferenzwelt da draußen. Ja. Das heißt, du wirst ja auch ein bisschen mitbekommen haben, dass da schon eine Veränderung im Konsumverhalten der Besucher stattfindet. Ist ja immer so, war ja bei mir zu Anfang auch so, habe ich ja oftmals auch schon kommuniziert, früher war so Verkaufen von Tickets immer so relativ im Fluss. Du hast jeden Monat, also du hast gerade vorne und hinten natürlich einen Peak gehabt, aber es war so insgesamt im Fluss. Jetzt ist es so, dass du zu Anfang stark verkaufst, hinten ein bisschen verkaufst und dazwischen kannst du dir überlegen, okay, schmiert das Ding ab oder schmiert das Ding nicht ab. Das gekoppelt mit einer gewissen Form von Vorfinanzierung muss dich ja dazu bringen, einfach über bestimmte Sachen nachzudenken, auch wenn du die risikoarm irgendwie verpacken willst. Das heißt, nimmst du denn die Veränderung wahr im Einkaufsverhalten, im Konsumverhalten von den Unternehmen, weil die kaufen ja zu großen Teilen die Tickets? Oder denkst du, hat sich eigentlich gar nichts getan, wie viele andere da draußen ja immer noch rumrennen und so tun, als ob die Welt immer noch genauso sein würde wie vor der Pandemie?
Also ich muss eins vorwegnehmen, wir sind dieses Jahr deutlich stabiler und stehen jetzt besser da als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Welche Gründe das dann am Ende hat, ob wir im eigenen Marketing dieses Jahr einen besseren Job machen, das kann ich, glaube ich, erst am Ende bewerten. Letztlich gibt es 3 Themen, die mir aufgefallen sind. Das ist einmal das Thema, dass du an den Jahresanfang gehen musst und Tickets anbieten musst, weil da die Fortbildungsbudgets der Unternehmen da sind oder noch da waren und dass über die Quartale hinweg das ist, was gestrichen wird. Und das ist für uns natürlich als Event im September eine große Herausforderung und der Kundenzugang funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Was heißt das? Wir konnten nach dem Event sehr gut Menschen weiter in unserer Eventsphäre, in unserem Event-Spirit halten und aktivieren über Newsletter, Aufzeichnungen, zusätzliche Podcast-Folgen, also Add-ons contentseitig. und denen dann wieder was schicken. Das Thema E-Mail-Marketing wird schwieriger, das Thema irgendwie Paid, also wir sind Experten für Paid-Ads, ja, Tickets über Social Media zu verkaufen, ist unfassbar schwierig, weil Attributions- und Conversion-Zeitfenster sind unfassbar lang, die Algorithmen arbeiten nicht. Das heißt, dieses Thema, aus welcher Quelle kann ich überhaupt schöpfen, um ja Reichweiten und bestehende Menschen irgendwie wieder zu adressieren. Das hat an Komplexität extrem zugenommen. Früher war es einfach, weil du hast einen Newsletter-Verteiler, den hast du eine Mail geschickt, die haben dann gekauft. Heute musst du viel mehr senden, du musst deutlich stärker in die Wertigkeit gehen. Das ist dann das zweite Thema, Wertigkeit, also nicht nur der Zeitpunkt, wann sprichst du mit den Leuten und mit wem sprichst du, über welchen Kanal hat an Komplexität zugenommen, sondern auch das Thema, was bekomme ich für mein Geld? Also es gab, glaube ich, kein Event, so wie dieses Jahr, auch wo wir irgendwie gezielt auf andere oder neue potenzielle Kundinnen und Kunden zugehen, die ganz explizit fragen, wenn ich 850 Euro, 650 Euro, wie auch immer, wie viel Geld ausgebe, was habe ich davon? Und um das zu zeigen, also wirklich diesen, was habe ich, wenn ich rausgehe aus dem Event? Da würdest du ja genau sagen, so wie alle anderen auch, hey, das ist irgendwie eine Plattform, du musst dich selber entscheiden. Das, was du dann aus dem Vortrag für dich selber rausnimmst, ist ja auch ein Stück weit deine Übersetzungsleistung. Ne? Das ist ja so in deiner Kapazität dann auch, das mitzunehmen, zu verarbeiten, zu adaptieren und deine Rückschlüsse daraus zu ziehen. Da ist die Erwartungshaltung an uns als Veranstalter viel, viel krasser. So, okay, ich muss jetzt meinem Chef oder meiner Chefin genau sagen, mit was ich nach Hause komme. Das haben wir über Content versucht zu erklären. Wir haben Landingpages dafür gebaut, ne? How to convince your boss und so. Das war schon ein Punkt, der war sehr, 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 sehr krass.
Ja, mit welcher Folge aber? Hat das Erfolg gehabt? Oder ist das jetzt eine Sales-Anleitung, die du irgendwie im Vertrieb mitgeben kannst? Oder?
Also wir haben schon Landingpages und Material. Zum einen funktioniert es in der Kommunikation zum Ticketverkauf besser. Es ist die Seite, die auch stark verkauft. Und das sind die Argumente letztlich, glaube ich, ne, wo wir uns überlegt haben, okay, du triffst die Kaufentscheidung ja am Ende nicht für dich. Also wir haben 50% Agenturen, 50% Inhouse, aber zu verstehen, okay, die Freigabehürden für Fortbildungsbudgets, das Thema, wie bekomme ich meine Fortbildung, wie fordere ich ein, dass ich dahin möchte, das muss auch Teil unserer Aufgabe sein, die Menschen mit dieser Argumentation auszustatten, damit sie dann am Ende ein Ticket bekommen. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht so stark und da mussten wir schon, ohne jetzt Sachen zu erfinden, aber schon zu deutlich stärker verstehen, wie hat sich die Nachfrageseite verändert. Und das war schon krass.
Wie, den dritten Punkt, der fehlt mir noch irgendwie, oder habe ich den jetzt überhört?
Nee, der dritte Punkt ist tatsächlich so dieses ganze Thema Kost und Logis. Also das Thema Anreise, wo seid ihr, zu welchem Wochentag, was passiert da noch, wie teuer sind die Hotelpreise, habt ihr extra Raten für Accommodations, gibt es Möglichkeiten, dass Leute irgendwie sich zusammentun, um Airbnb irgendwie zu mieten. Das ist tatsächlich so dieser ganze Kostenapparat rund um das Event, was bei vielen einfach dazu führt, dass sie sagen, ja, okay, ich kann zum Ärztcamp kommen, weil ihr seid direkt am Kölner Hauptbahnhof und ich komme am Tag selber und reise wieder ab. Das hat aber was mit der Eventplanung drumherum zu tun. Ne? Also machen wir ein Vorabend-Event, wie groß machen wir das? Machen wir selbst am Konferenztag abends nochmal was? Und könnt ihr Zimmerraten besorgen? Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Anfragen nach Sonderkonditionen im Tagungshotel bekommen wie dieses Jahr. Und das ist was deutlich stärker gestresst wurde und wo wir auch das Feedback bekommen haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie mit zwei Leuten da anreisen und es ist die Woche der Demexco, wir sind am Montag und die Demexco startet am Mittwoch und es gibt mittlerweile die Digital X. Das war für uns eigentlich ein gutes Argument zu sagen, okay, da passiert sowieso viel in der Stadt, wir holen die Leute der Plattform, wir sind attraktiver für Sponsoren, können nochmal als Side-Event irgendwie genutzt werden. Das ist schwieriger und auch du hast bei dem Greater-Thema das Thema EM mit erhöhten Ticketpreisen. Das haben wir jetzt so in der Form nicht, aber die Demexco und die Digital X in einer Woche, das führt schon dazu, dass die grundsätzlichen Preise für Hotels einfach höher sind, was schon dazu führen kann, dass die Leute nicht kommen.
Also Ich will nochmal zu der Frage zurückkommen. Erstmal Glückwunsch, dass ihr jetzt die 400 Tickets so gut ausverkauft habt.
Da sind wir noch nicht.
Ich traue dir erstmal mit der Antwort, ja. aber merkst du schon, dass, also allgemein, also Events sind ja nur ein Teil davon, aber ist allgemein bei euch spürbar, dass wirtschaftlich was verändert, sich was verändert, dass Budgets hinterfragt werden, ich will nicht sagen gestrichen werden, aber hinterfragt werden, dass die Leute ja Perlungs anhaben vor der Zukunft und dann die Kohle zusammenhalten. Da kommen ja viele Sachen zusammen, die ich von anderen Leuten höre. Ist das bei euch ähnlich?
Ja, unterschiedlich ausgeprägt, weil wir nicht ein Kundensegment alleine betreuen. Also wir haben eine ganz gute Diversifizierung im Kundenportfolio jetzt sowohl auf Agenturseite als auch auf Eventseite, wo du merkst, es ist schon von Vorteil, wenn du irgendwie öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Kunden hast. Okay. Wenn du sagst, okay, die kriegen jetzt irgendwie GEZ und haben einen festen Haushalt und wir haben du sehr viele einen Punkt, Dinge.
Wenn ich mal reingehen kann, ich war ja auch bei der Republika und da war die ganze Ausstellungsfläche fast nur öffentlich-rechtlich oder irgendwelche Ministerien. Und ich glaube, die sind auch davon gerettet worden, diese Stabilität zu haben. Da war wenig freier Kommerz da drin, wie man es die Vorjahre noch erleben konnte. Also deckt sich mit dem, was du gerade beschreibst, ja.
Du generell, also ich bin ein Freund von, ich beschäftige mich mit Problemen, aber ich bin unfassbar gerne und schnell in der Findung von Lösungen. Und ich habe keinen Bock, also kein Bock klingt auch hart, aber ich möchte meine Energie, die ich habe, auf das Finden von Lösungen packen, weil das ist so das, was ich während der Pandemie gelernt habe, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Und generell sind wir in einer Branche, die, auch wenn es volkswirtschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Rückschläge gibt, die ein Stück weit über die längere Zeitperiode wächst. Ist immer nur die Frage, ob das Wachstum in den Jahren dann gleichbleibend ist oder mal ein stärkeres oder schwacheres Thema gibt. Aber alles, was sich rund um Digital Marketing dreht, auch im Zuge der kompletten Veränderung, die da draußen passiert, sei es Mediennutzungsverhalten, wie funktioniert Werbung, wo verbringen Leute ihre Zeit, da sind wir jetzt nicht auf der Verliererseite. Also würde ich jetzt irgendwie eine Agentur machen, die hauptsächlich irgendwie Printbeilagen produziert, dann hätte ich, glaube ich, einen unruhigeren Schlaf aktuell.
Oder im Games-Bereich
die Frage wärst,
also wir hatten ja, oder ich hatte das Interview mit dem Dennis Gehlen ja hier auch im Podcast, und gerade im Gaming-Bereich hat es ja auch massiv eingeschlagen, wenn du da, aber das ist wieder wenig Diversifizierung, sondern wirklich nur ein Thema und wenn es da einschlägt, dann hat es dich natürlich gleich bei den Cojones.
Ja, und tatsächlich, wir sind keine Vertriebsneukundenmaschine, weder beim AdsCamp noch bei der Agentur. Ne? Wir haben einen sehr hohen Kundenstamm, den wir irgendwie seit Jahren pflegen. Ich glaube, ist ja die Frage, was ist so die durchschnittliche Kundenhalbwertszeit in der Agenturwelt? Es gibt Kunden bei uns, die seit dem ersten Jahr der Nerds, irgendwie seit 2017 da sind, in unterschiedlichen Ausprägungen, mal mit mehr Budget, mal mit weniger Budget. Aber wir haben sehr früh dieses Jahr sowohl für das Event als auch für die Agentur gesagt, so egal, ne, häufig ist man ja so in diesem Thema, wie viel Zeit und Kapazitäten plane ich auf den Kunden, wann ist es für mich wirtschaftlich, wann nicht. Die Kunden, die wir bedienen, gehen ja durch die gleiche Phase wie wir gesamtwirtschaftlich. Und ich glaube, wenn man da irgendwie partnerschaftlich agiert und dann auch mal sagt, so drücke ich mein Auge zu, mache ich noch mit, ne, das kann gefährlich sein an einer Stelle, aber wir kommen gerade natürlich, also es ist anstrengender, definitiv, aber ich glaube, du musst dann halt auch irgendwie in die Pedale treten, um den Weg nach vorne anzutreten. Und wir haben gerade ein paar gute Lösungen, sei es irgendwie, wie bauen wir Angebote auf, wie gehen wir auf Kunden zu, wie nutzen wir auch andere Events. Ich glaube, das ist jetzt, um den Bogen zu Events wieder zu spannen, ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Marco. Du hast jetzt die Republika erwähnt, das Greater Festival. Gibt es auch Events außerhalb der Online-Marketing-Welt, wo du unterwegs bist?
Nee, wenig, muss ich sagen. Also klar habe ich mir das eine oder andere Barcamp immer mal angeguckt, weil ich daher komme und das meine so meine DNA ist. Aber manche Sachen, also viele Sachen würde ich mir gerne angucken, noch viel mehr, als ich schon gemacht habe. Also in der Vergangenheit, habe ich vorhin schon gesagt, war ich bei der Inbound irgendwie, aber alles so in dieser Bubble Marketing, das muss ich schon sagen. Hab dann probiert auch mit den, wie ist denn das andere jetzt hier in Wiesbaden, Founder Summit, diese schnell und hektisch Reichwelt so ein bisschen zu durchleuchten. Und muss sagen, dass das, also nein, die Antwort war nein, ich bin nicht so sehr viel, ich bin jetzt nicht auf Abnehmenkonferenzen oder so, wenn du sowas hören willst. Aber ich.
Nee, aber das, ja.
Ja, was war der Hintergrund der Frage? Also was war Ziel der Frage?
Ich würde von uns behaupten, wir haben das gemacht jetzt im letzten Jahr. Wir waren auf der Eisenwarenmesse, wir waren auf der Spielwarenmesse, wir waren auf der Sportgartenfreizeit, wir waren auf kleineren lokalen Events im Bereich Medizintechnik, Medizin, Pharma. Wir kriegen gerade unfassbar viel, weil ich irgendwie so eine Liste recherchiert habe. Es gibt ja auch andere Konferenzveranstalter, die sich darauf spezialisiert haben, nochmal so Branchen-Verticals zu bauen, wo man dann auch Vorträge kaufen könnte, um da auf der Bühne zu stehen.
Wie heißen oder die so denn? Sag doch mal.
Also es gibt den DFV, glaube ich, heißt er, ne? Deutscher Fachverlag. Mhm,
kann sein.
Boah, ich krieg's gerade nicht zusammen. Die machen aber Konferenzen, die machen jetzt zum Beispiel hier, die bringen die Horizont raus, die machen den Werbewirkungsgipfel, aber die machen auch zum Beispiel eine Konferenz zum Thema Beauty und Retail. Mhm. Und wenn du dir anguckst, wer da ist und was die für Probleme haben, ich würde jetzt nicht sagen, dass Marketing generell ein Problem ist, was keiner hat. Und bei denen sichtbar zu sein, weil die machen ja genau das Gleiche, die gehen ja auch nur auf die Events, die in ihrer Branche relevant sind. Und da irgendwie die Brücke zu schlagen und die Wand einzureißen und zu sagen, so, ich gehe halt mal auf eine Handelskonferenz oder auf eine Ordermesse und quatsch mit den Leuten, um zu verstehen, was die für Probleme haben, bringt dich auf jeden Fall vertrieblich nach vorne. So,
das kann, ja, verstehe ich total. Sagen. Und ich habe mir oftmals auch überlegt, ob das der Weg ist. Nun ist es aber so, ich meine, wir beide haben jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, eher ein Szene-Event aufgebaut. Also von einer ganz kleinen Bubble. Ja. Wir sind ja auch aus dem Thema SEO gekommen, sind jetzt ein bisschen breiter geworden, orientieren uns jetzt auch wieder mit der Revival so ein bisschen in Richtung eines Spezialgebiets zurück. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und es gibt ja so andere Mitstreiter da draußen. Ich will jetzt mal den Thomas Promny erwähnen mit der Serie, die er da gebaut hat, wo schon auch sehr respektvoll, muss ich sagen, er das super hingehauen hat, die eigentliche Nachfrage vom Endkunden mit dem Angebot zu verbinden. Das heißt, wo wir in der Szene ja eng zusammen sind, reißt er die Felder zwischen Problem und Angebot, also Problemlösung, auseinander. Und umso weiter du die auseinanderreißt und das Problem immer stärker wird, umso mehr kannst du dazwischen monetarisieren. Mega geschickt, muss ich mal sagen. Aber eben auch unglaublich schwierig, Leute, die nur mit einem Problem alleine sitzen in so einer, in irgendeiner Bubble, sei es jetzt Kosmetik oder so, die davon zu überzeugen, zu so einem Event zu kommen. Aber wenn du es mal schaffst, Hut ab. Und dann ist ja immer noch die Frage, du hast gerade schon angesprochen, nach welchem Geschäftsmodell macht man es denn? Verkauft man jetzt Vorträge? Macht man es irgendwie Prinz Charming-mäßig und sehr authentisch? Was aber am Ende des Tages, außer die Szene, gar kein Schwein merkt, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ja. Also wie lange habe ich gebraucht, um bei der OMKB zu verstehen, dass da Vorträge verkauft werden? Habe ich gar nicht gerafft, wenn ich ehrlich bin. Haben mir andere dann erzählt, ich habe da irgendwie einen Vortrag gekauft, wo ich dachte, oh, guck mal. Da siehst du mal, wie naiv ich in dem Feld bin, weil ich einfach nur Bock habe, ein Event zu machen. Und jetzt gezwungen werde, mir eigentlich über das Geschäftsmodell auch noch Gedanken zu machen, massiv, weil die Konkurrenz halt so auch so groß geworden ist.
Ja, und ich glaube, da sind zwei Komponenten drin. Dieses Thema, wie stark bist du in deiner eigenen Bubble? Also es war für uns früher einfacher, auf das Adscamp Menschen aus unterschiedlichen Branchen zu bekommen und auch irgendwie mal einfach durch eine Facebook-Anzeige oder das, was wir gemacht haben, irgendwie sehr gezielt einen Nutzen zu adressieren, den du hast, wenn du beim Event bist und mit was du rausgehst. Dadurch, dass du das aber gar nicht mehr so gut adressieren kannst oder auch da ein sehr hohes Grundrauschen erzeugen musst und es einfach auch so viel Angebot gibt und die Leute viel größere Probleme haben, dann eine Entscheidung zu treffen, wird die Bewerbung halt deutlich kostspieliger. Ne, das ist so das eine Thema. Also wenn du in diese Bubbles rein willst, dann geht das schon, aber nicht mehr so einfach wie früher. Es kostet viel mehr Geld und das Angebot, was links und rechts existiert, ist halt einfach da. Was halt noch stärker dieses Thema Einfachheit, was ist der Nutzen, wenn du rausgehst, stresst, und da sehe ich halt einfach viele Events, die in der Vergangenheit, OMKB ist ein schönes Beispiel, All Social ist auch so ein Beispiel, die sehr laut waren, die sehr gut waren, die aber jetzt bei der All Social in dem Fall, was jetzt unser direkter Wettbewerber quasi ist, auch alleine nur das Thema Social Media draufzuschreiben, reicht halt nicht mehr aus. Also dieses Thema, ab wann muss ich spezialisieren, wie nischig bin ich dann, wie groß ist dann noch der Markt, wie teuer dürfen dann Ticketpreise sein, das ist schon irgendwie eine krasse Entwicklung, die ich gerade sehe. Und dann auch das Thema, ich bin selber gerne Vortragender, ich war ja auch auf deiner AI-Can, aufgrund von Bahnstreik dann nicht vor Ort leider, sondern nur digital. Aber letztlich dieses Thema, was mache ich noch zusätzlich für die Speaker oder wie gehe ich dann auch mit dem Content um? Ne? Also dieses, ich habe für mich Werte als Veranstalter definiert, weil ich auch selber Speaker bin, ich verkaufe nicht die Vorträge von anderen. So, ne, das ist deren Produkt, das ist deren Positionierung. Ich biete auch kein günstiges Streaming-Ticket an, weil ich dann sage, dann diskreditiere ich denjenigen, der den Aufwand und die Kosten in Kauf nimmt, quasi vor Ort zu sein. Also das Streaming-Ticket müsste für mich das teuerste Ticket sein, weil die Leute es am bequemsten haben. Das funktioniert dann aber wieder nicht, weil die sagen dann, ja, aber hier bei der Digital Bash kaufe ich meine Aufzeichnung für 69,99 so und da kriege ich 20, dass die auch alle verkauft sind. Das ist ja dieses Thema, wie gut kann denn jemand das Angebot, was draußen im Markt ist, differenzieren? Und dafür gibt's halt zu viel. Und dann ist, ich finde es super schwierig, den Punkt, den du angesprochen hast, welche Monetarisierungsstreams habe ich halt außerhalb der Tickets noch bei einem Event? Ne? Und das Thema Sponsoring ist was, das können wir nicht, also sage ich jetzt von uns, das kriegen wir nicht hin. Ne? Wir sind ein Event, was komplett, also wir haben dieses Jahr den ersten Sponsor, auch irgendwie über einen persönlichen Kontakt lange akquiriert. Der ist happy, wir sind happy, aber das ist eine Welt, ich kann kein Event-Sponsoring und wir sind auch viel zu klein irgendwie, dass wir relevant sind für Sponsoren. Das wäre auch eine spannende Perspektive von dir. Und wenn du nur über die Ticketumsätze gehen musst, dann wird das schon auch ein hartes Business. Ne? Also das sehe ich schon so, dass das eine Veränderung im Markt ist, wo wir mittelfristig echt Lösungen finden müssen. Wie können wir denn über das Event mit der Marke hinaus monetarisieren. Da gibt es irgendwie auch im Eventbereich spannende Ansätze von anderen Agenturen hier in Köln, wo dann irgendwie der Mario hat es damals beim OMT, glaube ich, mit dem Agency Circle irgendwie angefangen. Agency Day. Agency Day, der Simon Marder von AdBaker macht das jetzt so, dass er irgendwie so handverlesen 12, 15 Agenturinhaber und Inhaberinnen irgendwie zusammentrommelt und dann gibt es so ein Offsite in irgendeinem europäischen Land, super teuer, aber sehr exklusiv, kleiner Circle, nimmst ganz viel mit aus der Unternehmerebene, auch alles nicht neu, ne, hat's alles schon gegeben. Aber ich finde krass, wie so sich die ganzen Angebote drumherum gerade entwickeln und ausdifferenzieren und wie die Pricing-Struktur dann auch wird, ne? Weil je nischiger und kleiner, desto teurer wird's irgendwie. Aber da musst du halt mehrere Events im Jahr machen, damit sich das rechnet. Das kann ich jetzt parallel so zum Agenturgeschäft nicht machen.
Genau, da wird sich das, glaube ich, differenzieren. Also du hattest ja nochmal nach dem Sponsoring-Geschäft gefragt, irgendwie nach dem Partnergeschäft. Ist ja schon eine Sache des Wordings eigentlich mehr oder weniger. Wir waren auch nie ein Partner-Event, muss ich mal ehrlicherweise sagen, sondern haben uns eigentlich immer über die Tickets finanziert. In 2023 war es aber extrem krass. Die Leute hatten unglaublichen Nachholbedarf und es war ein unglaublicher Bass auf irgendwie Partnerschaften. Und das konnte man dem Event auch ansehen. Also wir haben mal wirklich die Flächen probiert zu nutzen und mit Partnern vollzustellen. Aber wir haben irgendwie dabei bestimmte Sachen, weil wir es ja auch nie gelernt haben und nie so richtig in dem Thema drin waren, gemerkt, okay, nur da zu stehen als Partner, das bringt halt auch nichts, weil die Leute müssen, sind ja meistens nicht die Entscheider, die da an den Ständen stehen, sondern irgendwelche Leute, die man da hingestellt hat und die jetzt irgendwie Werbung und Sales machen müssen und die müssen schon zurückkommen mit Leads. Denn die einzige Werbung, die da draußen gibt, ist Leads anscheinend, weil Sales natürlich... Der klassische Verkauf ist noch das Geilste, aber den kriegst du ja nicht so einfach. Also wie geht's darum, jetzt Leads zu vermarkten? Da haben wir auch Angebote kreiert, aber in dem Weg da drin haben wir schon festgestellt, gerade weil es dieses Jahr wirklich deutlichst weniger war, dass wir eigentlich auch wieder back to the roots, einfach zu gucken, wo kommen wir denn her, gesagt haben, okay, nee, das ist gar nicht unser Beritt irgendwie. Wenn wir jetzt Sponsoren haben, ist cool, wir nehmen die Kohle gerne mit, weil es manche Sachen leichter macht und wir einfach so Side-Events oder so bauen können, wo alle was von haben. Aber im Kern ist das nicht unser unser Hauptfokus irgendwie. Also da Vertrieb zu machen zum Beispiel in dem Bereich macht null Sinn und ja. Da hast du ja auch die Reichweite also schon angesprochen, ob wir zu klein oder zu groß sind, wir sind zu klein, hundertprozentig. Wir sind sehr spezialisiert, aber am Kern zu klein, um so eine richtige Attraktivität zu erzeugen. Und wir hatten eben keine Möglichkeit, Leads zu erzeugen. Und bei Leads ist ja wieder das Problem, wenn du die Lead-Akquirierung zu aggressiv machst und hast ein Szene-Event, wo die Leute sowieso im Marketing drin sind, dann sind die ziemlich schnell pisst, wenn du es übertreibst. Da musst du halt aufpassen, in welchem Gemisch du da unterwegs bist. Also ich bin völlig bei dir. Es entsteht eigentlich zurzeit was Cooles, nämlich so ein. Und ich will nochmal dazu sagen, alle Namen, die wir jetzt hier erwähnt haben, von meiner Seite und von Jans Seite würde ich mal auch behaupten, ihr habt alle höchsten Respekt vor uns, weil ihr alle normale Marktteilnehmer seid und ihr alle probiert, irgendwie eure Angebote anzupassen. Da ist null Bashing mit bei, sondern einfach nur Lernen voneinander. Was aber natürlich, wo ich mir Gedanken mache, auf der anderen Seite passiert, nämlich bei den Leuten, die dann die Events besuchen, ist ja aus dieser Anzahl von Formaten, die entstehen, wie in allen anderen Bereichen des Marketings oder gesellschaftlich, eine Form der Maximalüberforderung. Weil wo gehe ich nun hin? Was mache ich jetzt? Jeder wirbt mit dem nächsten heißen Scheiß und am Ende, was soll ich denn jetzt machen? Wo ist denn aber jetzt das Coole für mich? Kriege ich ja gar nicht mehr raus. Ja. Wie löst du das allgemein? Also abseits von dem Event-Ding ist ja, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Einfachheit, also deswegen stresse ich das irgendwie bei uns auch so, dieses Thema so, wir haben halt einen klaren Kernwert, wieso Menschen uns besuchen. Mhm. Und das muss klar werden, auch für jemanden, der noch nie da war, um diese Frage, was habe ich, wenn ich am 16.09., wenn das Event stattfindet, du wirst ja auch vor Ort sein, was habe ich dann, wenn ich um 20 Uhr oder um 21 Uhr im Zug zurücksitze, was habe ich dann mitgenommen, so. Und ich glaube, dieses ganze Wording und auch das Verkaufen über Vortragstitel, also gar nicht das Verkaufen von Vortragsslots, sondern letztlich ist ja das, was draufsteht, am Ende auch ein Stück weit Marketing. Ne? So. Und da haben wir auch drüber diskutiert, so, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen Erwartungshaltung aufbauen und erfüllen und dann irgendwie zu Clickbait, Headline-Pushy sein, dass die Leute dann sagen, so ja, stand irgendwie was Geiles drauf, aber am Ende war es irgendwie dann doch Kacke. Das ist so ein Thema, wo ich sage, hey, das ist eigentlich so unsere Kernhausaufgabe. Ne? Einfachheit, klare Erwartungshaltung aufbauen, was kriege ich über die Titel in sehr enger Absprache mit den Speakerinnen und Speakern. Und das, was bei mir tatsächlich die größte Herausforderung gerade ist, neben der Auswahl, wen packen wir auf die Bühne und auch dieses, wem vertraust du auch das ganze Thema an, ne? Weil wenn du jetzt einen Sales Pitch, also du kannst ja so hart Menschen auswählen, wie du möchtest, wenn du jemanden auf der Bühne hast, der dann am Ende 40 Minuten oder 30 Minuten in Anspruch nimmt, nur sein Produkt oder seine Dienstleistung zu pitchen, das merkt jeder, der im Publikum ist. So, bei uns gibt's keine verkauften Slots, aber du kannst nicht ausschließen, dass es doch am Ende dann so, jeder hat dann irgendwo vielleicht doch so sein eigenes Interesse, um sich nochmal zu positionieren, dass das nicht so mitschwingt.
Was auch okay ist in der heutigen Zeit und es wird ja immer mehr werden, weil der Druck immer stärker wird.
Das ist tatsächlich die Frage, ne? Aber die Zeit, die ich aktuell investiere, und da bin ich halt dankbar für das Netzwerk, was ich habe und auch über ne, den Austausch und das in Podcasts drüber sprechen können und irgendwo selber Speaker sein. Du lernst ja immer Leute kennen, kriegst Impulse mit, kriegst vielleicht auch Intros, hey, sprich doch mal mit dem und wer macht gerade irgendwie neue Sachen. Die Komplexität fängt ja bei uns an, auszuwählen, wer füllt denn das Programm und mit welchen Themen füllen wir das. Und da will ich drauf hinaus, und das wäre auch ist auch die spannendste Frage, die mich interessiert, ist so dieses Thema, wie tief muss man selber operativ drin sein, um qualitativ zu beurteilen, was bringen wir auf die Bühne und wer erzählt was darüber? Weil jetzt auch bei dir, Marco, ist ja so, du musst ja permanent seit 19 Jahren im SEO maximal auf Sendung sein und immer mitbekommen, was gerade passiert. Ja. Um am Ende das Qualitätsversprechen, was du ja verkaufst, ne, ich habe hier die Konferenz, du kommst hier hin, nimmst was mit, das bringt dich im Alltäglichen weiter, auch initial bewerten zu können, weil du ja entscheidest, wen packst du da auf die Bühne. Und ich finde diesen Druck, der auf die Veranstalter da entsteht, immer am Zahn der Zeit zu bleiben, neben dem ganzen Unternehmertum, was man treibt, auch operativ, fachlich die Dinge einschätzen zu können, bewerten zu können. Wir gehen dann in die Ausarbeitung der Slides, in die Ausarbeitung der Vortragstitel. Wir gehen in Sparring, gucken uns vorher die Folien an, definieren irgendwie den Klimax der Vorträge und so. Das funktioniert am Ende alles, ne? Ist aber unfassbar viel mehr Aufwand, wenn ich das Agenturgeschäft nicht hätte und meine Zeit dagegen rechnen müsste, die ich im Vorfeld in die Produktion und ins Ausbauen der Agenda und so stecken muss. Das würde sich ehrlicherweise gar nicht rechnen, weil du so viel Zeit investieren musst. Wie ist das bei dir?
Also,
und hast du nicht irgendwie auch, Schiss ist da, aber Respekt davor, irgendwann so diesen ganzen operativen Überblick, weil die Themenfelder werden ja in sich auch nochmal viel, viel diverser, dass man da irgendwann nicht mehr den Überblick hat?
Ja, also ist schon eine Reise. Grundsätzlich ist es so, dass ich also seit 2009, wo es die Campix gibt, immer Bock auf das Thema SEO hatte. Und SEO hat sich halt diverser aufgestellt und wird immer Multilayer-mäßig. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, auch meine DNA. Mich hat SEO im Kernthema schon ein paar Jahre danach, als die heiße Phase im SEO vorbei war, ziemlich schnell angefangen zu langweilen, weil wir drehen uns eigentlich immer im Kreis. Auch jetzt ist es so, dass wir uns unglaublich im Kreis drehen und die richtigen Fragen, die ich zumindest sehe, also richtig in Anführungsstrichchen, einfach gar nicht gestellt werden. Also viele labern so dieses Thema Marke einfach so runter, haben aber irgendwie den Füllstoff für die Marke noch gar nicht entdeckt, was ja auch der Treibstoff für SEO ist. Das heißt, mich beschäftigt das unglaublich. Und jetzt die neueste Triebfeder war ja eben dieses Purpose-Thema, wo ich mich noch rangegangen habe. Und das sind immer intrinsische Sachen. Das ist nie so, dass ich mir sage, ich muss das jetzt machen, weil das ist vielleicht hier der heiße Scheiß, sondern mich interessiert das persönlich. Und so habe ich das eigentlich immer selbst gemacht. Für mich war jetzt immer, also nie die Auswahl der Speaker, da habe ich einen anderen Hebel, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich immer mich darauf verlassen habe, gerade wenn wir so einen Call for Paper hatten oder so, dass ich die Agenturchefs zu großen Teilen kannte, weil ich schon so lange in der Szene drin bin. Und wenn da jetzt nicht der Agenturchef selbst kommt, also der meinetwegen der Sebastian Erlhofer oder so, sondern kommt ein Mitarbeiter, irgendein Senioriger, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der abliefern wird, weil es im Interesse, also weil ich weiß, dass Sebastian erstmal gut Know-how verteilt und dass er selbst ein Interesse daran hat, seine Agentur nicht als blöde Agentur oder Pappnasenagentur dastehen lassen zu wollen. Und das hat seit 2009 super geklappt, muss ich sagen. Es ist nur ein bisschen schwierig bei Leuten, die jetzt so Newcomer sind aus Agenturen, die ich nicht kenne, die ich unbedingt auf die Bühne lassen will, weil das der Nachwuchs ist. Ich habe ja das Problem, also als wir zum Beispiel, kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, die Revival jetzt angeschoben haben, sind die ganzen alten Säcke, sage ich jetzt mal, die SEO-Leute, natürlich haben die gedacht, oh, jetzt kommen die alten Zeiten wieder hoch. Und haben gedacht, okay, die haben jetzt sind da nur noch die Leute, die 2009 das erste Mal aufgeschlagen sind. Aber ehrlich gesagt, die machen doch teilweise schon gar kein SEO mehr. Also da waren unglaublich viele Leute, Philipp Westermeier ist vielleicht das beste Beispiel dafür, aber auch ein Tarek Müller.
Ja, oder ein Arthur
May ist so im Vorstand vorher, Jonas. Tarek Müller macht About You, alles so eine Typen. Was haben die denn für, warum sollen denn die jetzt da hinkommen? Was ist denn jetzt daran noch so cool? Also diese Anspruchshaltung von, da kommen jetzt hier die ganzen alten Leute und wir haben die beste Zeit miteinander, weil wir jetzt die alte Zeit abfeiern, so war es nie gedacht, sondern es war gedacht, dieses ältere Wissen mit dem neuen Wissen auch zu verschmelzen, dass jeder was davon hat und eigentlich eine andere Kommunikationsform zu wählen. Also für mich ist das Hauptproblem eigentlich, um nochmal auf die Speaker-Auswahl zurückzukommen. Das, was ich gelernt habe über all die Jahre, ist, dass halt die Titel verkaufen, das ist das, was dir die Leute auch sagen. Im Kern laufen sie aber dem weißen Hasen hinterher, in großen Teilen. Das heißt, wenn du einen großen Namen auf deiner Speakerliste hast, das finden die Leute geil. Wenn da der Titel auch noch passt, super. Also nicht jetzt in dem Bereich von, ich habe jetzt einen Gary Vaynerchuk und kann 250.000 Euro bezahlen, die kriegst du nicht refinanziert. Aber so der Ansatz davon, große Namen zu haben, die dann meinetwegen 10, 20, 30 Tickets verkaufen, die man dann schon noch mit der Fee refinanzieren kann. Ich glaube, da geht's schon ein bisschen hin. Also da waren wir schon immer eigentlich, glaube ich. Und das zeigt ja Greater, dass da eben 17.000 Menschen waren, weil dieser Hebel funktioniert hat. Komischerweise hat es bei Obama nicht so funktioniert. Da hat Greater Schulbusse angekarrt, um die Halle voll zu kriegen, weil ich so denke, dass das so im Vertrag stand, dass die Halle voll ist und die dann einen bestimmten Betrag zahlen, wenn die Halle voll ist. Also unglaublich schwierig, da den einen Mittelweg zu finden. Wir haben ja jetzt in einem Jahr mal mit Axel Schulz das probiert, um einfach auch so ein bisschen in dieses Booking-Thema so reinzugucken, zu gucken, wie sich das wie sich das anfühlt. Und ich glaube, als Szene-Event bringt das überhaupt gar nichts. Das ist nice to have. Und ja, doch, wenn du einen hättest, der so nahbar ist wie Axel Schulz, würde es sogar was wirklich was bringen, weil der Typ ja wirklich abends noch auf dem Flur gesessen hat und mit den Leuten geschnackt hat. Der ist ja unglaublich zugänglich gewesen. Dann kann das funktionieren. Aber wo hast du denn die Speaker? Die meisten Speaker kommen und gehen dann wieder für eine Dreiviertelstunde, nehmen die dann ihren Betrag X und sind dann wieder weg. Das ist ja gar nicht die DNA von unseren beiden Events, sondern geht's ja um Austausch. Ja, und das hinzubekommen und trotzdem die Leute jetzt zu überzeugen, nicht, dass die Teilnehmer ihre Chefs überzeugen, sondern ich muss ja erstmal die Leute selbst überzeugen, dass die Bock haben, in der ganzen Auswahl jetzt uns auszuwählen, damit sie zum Chef gehen können. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig geworden. Wir haben ja im letzten Jahr, um jetzt mal einfach so eine Brücke noch zu machen, auch probiert uns zu und haben so ein bisschen in der Kommunikation einen radikaleren Ansatz gewählt. Also so das beste Event von die ganze Welt und so, haben so ein bisschen funny Videos gemacht und waren uns natürlich in der Phase im Frühjahr, wo es so ein echtes Loch in der Bestellung gab, überhaupt nicht sicher, ob das die Sache ist, wo jetzt Leute mit diesem Video oder so oder ihrem Chef diese Seite zeigen und sagen jetzt, okay, da möchte ich bitte hin. Und der Chef sagt, okay, die können ja nicht mehr richtig Deutsch irgendwie. Was willst du denn da hin?
Aber es funktioniert. Tatsächlich haben wir gerade so einen Ansatz. Jemand bei uns aus dem Grafikteam hat Hamsti etabliert. Hamsti ist so ein GIF scheinbar aus der Generation TikTok, die ich auch selber nicht mehr kenne. Aber es funktioniert auf LinkedIn hervorragend. Und da muss ich auch sagen, da musste ich mich auch überzeugen lassen, ein bisschen anders zu kommunizieren. Ich glaube, dass gerade dieses Auffallen und halt weiter im Kopf bleiben für viele Konferenzen einfach die größte Herausforderung ist, ne? Weil du hast halt dieses Thema Speaker-Auswahl, ich glaube, da sind wir von den Events sehr gleich und auch dieses Thema, okay, wir sind die Passionierten, die inhaltlich drin sind, die einen Qualitätsstempel-Siegel auch geben können, weil wir vernetzt sind, weil wir Dinge einschätzen können. Aber auf der anderen Seite, neben diesem Du kannst dem vertrauen, die sind schon lange da waren in der Vergangenheit immer auch coole Leute, die Vorträge der letzten Jahre haben nicht enttäuscht. Das reicht halt irgendwann nicht mehr, um irgendwie den kompletten Vorverkaufszeitraum mit Inhalt zu füllen. Na, wir hatten vorher so dieses, es gibt einen Early Nerd, dann gibt's einen Newsletter, dann gibt es einen Early Bird, dann gibt's die ersten 5 Speaker, dann gibt's einen Newsletter. Dann wusstest du, okay, 60% der Tickets sind weg. So, jetzt ist es so, scheiße, wir müssen in den Januar gehen, weil da sind die Fortbildungsbudgets da. Wir machen einen Ticketshop auf, wir können den Leuten aber gar nicht sagen, was auf der Agenda ist, weil wir wollen ja irgendwie hochaktuell sein und was im September ist, weißt du im Januar nicht. Und dann diesen Raum inhaltlich zu füllen. Wir haben dann irgendwie mit jedem Speaker Podcast-Folgen, daraus Snippets und so. Aber es nutzt sich ja auch irgendwann ab und du musst halt, also ich meine, die Reichweite ist halt nicht mehr kostenlos. Wo kriegst du die halt aktuell noch irgendwie rein? Ja, dann machst du irgendwie funny Memes auf Insta, fängst an irgendwie Content 2/3, 4 zu verwerten und Reels rauszuhauen. Aber das komplette Thema und die Marke und das Event über 9 bis 10 Monate in den Köpfen der Leute zu lassen, das ist so eine Herausforderung geworden. Das funktioniert halt nur, wenn du selber Teil einer bestimmten Szene und Bubble bist. Weil wenn du das nicht wärst, wäre das, glaube ich, für unser Produkt wäre das gar nicht möglich. Und ich glaube, für die Campings wäre es auch schwierig.
Naja, also wir probieren es ja irgendwie, das übers Jahr zu strecken. Ja. Wir haben ja diverse Hebel. Wer da aufmerksam guckt, wird ja sehen, dass wir da noch was probieren. Jedes Jahr wieder neu und auch die Zahlen vergleichen, weil wir mal an- und mal ausmachen. Im Kern muss man sich bewegen und muss die Bindung erhöhen. Stichwort, ich glaube, es reicht gar nicht mehr einfach nur ein Event zu bauen, sondern eigentlich geht es sehr stark in das Thema Community Building. Da kann man ja auch noch viele Ausprägungsformen nehmen, aber im Kern würde ich sagen, ist das, also wenn ich jetzt so einen Finalpunkt jetzt nehmen würde für die nächsten 5 Jahre, was den Eventmarkt anbelangt, dann ist es genau das, nämlich Community Building, über welche Art auch immer, um die Leute stabil über das Jahr mit einer Identifikation für das Event zu versehen. Und dazu müssen sie einen Mehrwert haben. Aber lass mich nochmal kurz zu den Speakern zurückgehen, weil das fand ich jetzt nochmal spannend, habe ich fast vergessen irgendwie. Was ich auch so mitkriege, und das finde ich dann wieder erschreckend, weil die Speaker ja so Teil der professionellen Lösungen vielleicht sind. Viele Speaker haben gar nicht verstanden, welchen Druck wir als Veranstalter haben, mit diesen Titel arbeiten zu müssen. Und ich habe es dann auch in der SEO-Welt ganz oft, dass die sagen, ja, schreib mal TBA rein. Nee, ich kann ich nicht, sondern die Leute kaufen Ticket, weil da was drinsteht. Wir können es ja gerne nochmal ändern hinterher, aber du musst was liefern, damit wir überhaupt Tickets verkaufen können, damit du die Reichweite kriegst. Diese Abhängigkeit von dem, was da geliefert wird, das ist das, was mich zumindest die letzten 2 Jahre richtig nervt. Dass ich verstehe ja den Ansatz, aber ich verstehe überhaupt nicht, dass die Welt dahinter nicht verstehen können. Ist es bei dir ähnlich oder sind es nur so, sind SEOs da anders?
Nee, ist komplett gleich. Also dieses Thema, zum einen, ich möchte mich noch nicht festlegen, weil ich weiß noch nicht, was mein Narrativ ist, so was das Thema ist, über das ich sprechen möchte. Und wir haben ja häufig auch dieses Thema, du machst es zum ersten Mal bei uns in der Regel. So, das ist ein Thema, das verlangen wir von den Leuten nicht, aber wir geben es so initial schon mit, dass es cool wäre und dass es auch gut wäre, dass es vorher nirgendwo anders zu sehen ist, was natürlich auch nochmal da den Druck erhöht. Und ich würde sagen, wir haben dieses Jahr für die Vortragenden noch deutlich krassere, überspitztere Themen gewählt und am Ende dann irgendwo so einen Kompromiss gemacht, wo man so ein bisschen, wo man dann sagt, okay, wir müssen ja die Erwartungshaltung auch managen und auch der Speakerin oder dem Speaker gegenüber den initialen Druck, den man dann vielleicht verspürt, wenn man auch das erste Mal auf der Bühne ist. Ne? Das ist bei uns halt auch das Thema, wo man dann sagt, okay, wenn ich darüber jetzt erzählen muss, kann ich denn da die Erwartungshaltung halten? Und das klingt so krass und nicht, dass die Leute dann enttäuscht sind. Das ist schon ein sich annähern definitiv. Aber bei uns steht auch kein TBA drauf. Was wir jetzt tatsächlich machen, ist, hatte ich mit der Britta bei uns auch im Team gestern so ein bisschen den Diskurs, was absolut richtig ist.
Ist die halt, hält immer wie dagegen, wichtig oder? Ist die
Nö, gar nicht.
Aber, da wollte ich einfach also, nur mal loswerden, falls du hier zuhörst. Okay, red weiter.
Nein, die hält nicht dagegen. Die ist, hat aber richtigerweise zu dem Gedanken von mir gesagt, so, oh, das ist natürlich schon was anderes, weil wir werden die Agenda jetzt nicht public zugänglich machen. Also die Seite ist passwortgeschützt. Und du kannst ein Formular ausfüllen und dann bekommst du ein Passwort zugeschickt und kannst dann die Seite öffnen und dir die Agenda angucken. Krass. Weil ich einfach sage, das ist halt ein Leadmagnet, ne? Am Ende. Das ist die größte Begehrlichkeit, weil du das ja gerade sagst. Also wir kommunizieren einzelne Speakerinnen und Speaker mit Titel, aber die finale vollständige Agenda bekommst du nur, wenn du ein Ticket hast. Oder wenn du uns dein Lead abgegeben hast. Einfach weil wir sagen, es wird zukünftig so schwierig, Interessenten für das Event nochmal anzusprechen, dass das Thema Kontaktdaten aufbauen, wer ist irgendwie im Verteiler, wer interessiert sich dafür, für uns in der Vermarktung mit die höchste Priorität hat. Und da müssen wir ja gucken, wenn wir nicht die Vorträge rausgeben wollen, weil das ja das Gut der Speaker ist, was andere ja machen, was haben wir denn an Assets, was eine Begehrlichkeit hat und eine Wertigkeit, wo Leute sagen, okay, ich bin bereit, meine E-Mail-Adresse abzugeben.
Ja, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Da war die Britta dann so, ja, ob das funktioniert, weil letztlich ist es schon eine sehr, also es ist halt wie eine Bezahlschranke, ne?
Du bezahlst halt Britta war jetzt skeptisch.
E-Mail-Adresse. Britta war skeptisch,
Britta, auch berechtigt. Nimm alles zurück, hast du gut gemacht.
Nein, aber das sind so Sachen, die wir halt machen müssen und ausprobieren müssen. Und das zweite Thema, was bei den Speakern und Speakerinnen sehr krass ist, ist, wir haben gemerkt, je weiblicher die Agenda ist, desto mehr weibliche Gäste und Ticketkäuferinnen hast du auch. Was ich super begrüße, aber was uns vor mega Herausforderungen stellt, weil wir versuchen irgendwie 50-50 auf die Bühne zu haben, ohne jetzt irgendwie eine Quote festzulegen, aber dem Ganzen dann auch gerecht zu werden, finde ich krass. Am Ende hat es einen positiven Effekt, das haben wir jetzt die letzten 2 Jahre gesehen.
Aber einen positiven Effekt darauf, mehr weibliche Teilnehmer zu haben, aber einen positiven Effekt auf den Verkauf grundsätzlich?
Ja, schon.
Okay, weil der Anteil der Frauen jetzt deutlich höher geworden ist? Ich meine, für mich ist ja so, dass sich das Verhältnis eigentlich so am Markt widerspiegelt. Jetzt kann ich so kleine Schritte machen, um der weiblichen Seite zu helfen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Aber ich kann ja den Markt nicht völlig ausgleichen. Ist ja so, dass was viele denken, dass wir den Markt regulieren als Veranstalter. Nee. So passiert's ja gar nicht.
Nee, aber das, was ich zu spät verstanden habe, glaube ich, so selbstkritisch muss ich sein, ist halt, wie hat sich das Jobprofil verändert der Menschen, die bei uns einen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen. Mhm. Also wie du eben beschrieben hast, wer war früher da, was machen die jetzt, ist es halt eine extrem große Herausforderung, auch als Konferenzformat für neue Besucherinnen und Besucher sichtbar zu sein. Und welche Jobebene sprichst du dann an? Ne? Bei uns ist das irgendwie bis Teamleiterebene. Wir haben selten Geschäftsführer da, aber da hast du Junior mit oder Senior hast du auf jeden Fall da. Und gerade die juniorigeren Personen im Bereich Paid Social, dadurch, dass das Ganze kreativer geworden ist, dadurch, dass es mehr um Creatives geht, ist weiblicher geworden. Und das haben wir halt einfach viel zu spät antizipiert. Und da verändert sich dann halt aufgrund der Gegebenheiten in der Disziplin auf einmal der Markt der Adressaten, in dem Fall der Adressatin. Das haben wir letztes Jahr erst zum ersten Mal verstanden. Letztes Jahr haben wir vielleicht auch, du hast gesagt, es gab Nachholeffekte, das haben wir nicht gespürt, bei uns war letztes Jahr nicht gut. Das erste Mal nicht so Woche vorher ausverkauft, wir hatten am Ende genug Leute da, wir haben kein Minusgeschäft gemacht. Wir sind dieses Jahr deutlich stabiler, wie gesagt, aber dieses Thema, wie gehen wir mit weiblichen Speakerinnen um und welchen Effekt hat das, habe ich komplett unterschätzt.
Ja, der betrifft uns ja auch. Also ich meine, für die SEO-Welt muss ich sagen, da ist immer noch der Anteil der Kerle einfach deutlich höher. Der verändert sich ein Ticken, aber der ist immer noch so, wie es, glaube ich, früher mal war. Aber dadurch, dass wir eben auch Content-Marketing dazu genommen haben, ist da auch mehr Weiblichkeit drin. Und da muss ich auch selbst, das ist ja wieder so eine Sache Persönlichkeitsentwicklung, ne? Man lebt in der Szene und ich ertappe mich wirklich dabei, dass ich manchmal den leichteren Weg gehe. Also wir hatten jetzt gerade bei der Campix so eine Diskussionsrunde, wo auch fünf Kerle da vorne auf Stühlen gesessen haben und miteinander diskutiert haben und dann in der Fragerunde dann gesagt wurde, ey, warum sitzen da jetzt nur fünf Kerle? Und das war total berechtigt, weil ich gerade für die Zusammenstellung der Fragerunde, manchmal ist das ja so, einfach ein bisschen Zeitdruck hatte und dann habe ich wieder den einfachen Weg genommen, also die Leute genommen, die sowieso in meiner Denkbubble drin ist und einfach um schneller zum Ziel zu kommen, statt dann zu sagen, okay, nimm jetzt mal doch eine Frau oder frag irgendjemand, der in der Runde war, ob man nicht einen gleichwertigen Ersatz als Frau hat, um da ein bisschen was gegenzusteuern. Da muss ich auch umdenken, das muss ich auch selbstkritisch sagen. Da bin ich manchmal in meinen eigenen Rastern von Sicherheit auch gefangen, weil natürlich auch immer, und das ist es ja so, du hast ja bei jedem Speaker, den du jetzt über 17 Jahre in unserem Fall kennengelernt hast, auch die Sicherheit, dass der abliefert. Und darauf beruft man sich natürlich sehr gerne. Wenn du jetzt aber meinetwegen 30% neue weibliche Speaker hast, so cool, also die können ja alle super cool sein, aber du weißt es als Veranstalter ja nicht so richtig, weil die wenigsten ja ein Profil haben, wo jetzt noch Veranstaltungen in Videos gezeigt werden, wo du dir mal Sicherheit holen kannst. Sondern du kannst ja froh sein, wenn du ein hochauflösendes Profilbild kriegst. Das ist ja schon das Maximum oftmals. Und das ist.
Und ein Titel.
Und das ist ja schon eine wilde Reise, dann auch so ein Vertrauen in eine Person zu geben, die ja davon abhängig ist, auch hinterher dafür zu sorgen, dass auch ja vielleicht nicht gesagt wird, ey, bei der kümmere dich mal nochmal. Irgendwie, das ist nicht so cool. Und es zählt für Männer auch so. Also wirst du ja auch haben.
Total.
Nach jedem Event gibt es auch immer Leute, die sagen, ey, bester Vortrag ever. Und zur selben Person sagt einer, oh, die brauchst du nicht mehr wieder einladen.
Das ist also ich finde Feedback für Veranstaltungen sehr wichtig, aber ich nehme mir dann teilweise inhaltliche Feedbacks von Einzelpersonen, also das ist ein Thema, wo ich auch noch mit arbeiten muss tatsächlich. Wie stark bewertet man dann einzelnes Feedback zu einzelnen Vorträgen und Co., weil tatsächlich, das ist auch ein Punkt, wo wir selber gemerkt haben, dadurch können wir einen Unterschied machen und auch dieses Versprechen, du siehst halt bei uns viele Sachen zum ersten Mal gewährleisten, dieses Rookie-Scouten, ne? Also wirklich irgendwie auf LinkedIn Zeit investieren, Leute fragen, was hast du da gelesen, hast du mal gehört, hast du irgendwie einen Podcast? Und es ist einfach so krass, wie viele Menschen ja auch anfangen, Sender zu werden, ne? Also das ist, glaube ich, so jetzt auch so zum Abschluss, wir quatschen jetzt schon eine Stunde.
Aber geht schnell runter, also mir macht Spaß.
Ja, voll. Also das Thema hier ist für mich einfach nicht nur dieses am Ball bleiben, sondern du konntest früher durch, wo arbeiten die Menschen, wer empfiehlt Menschen, wo haben die schon gesprochen, konntest du dir ganz gut zusammenbauen, wie sieht dein Speaker-Setup aus. Und ich finde, dieses ganze Thema LinkedIn, ich muss als Personenmarke auftreten, Algorithmen, Insta, TikTok, je nachdem, wo du drin bist, kriegst du halt ausgespielt, ist auch ein Stück weit die Gefahr, dass du halt aus diesen Mechanismen oder Filtern nicht rausbrichst und dann halt auch die Leute, die die Bühne verdient haben, gar nicht entdeckst, ne? So, und das ist so ein bisschen dieses, wie viel Zeit steckst du in Scouting, ins Finden von Leuten, ins Sprechen mit Leuten? Ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Gruppen ich mittlerweile habe, wo mir irgendjemand irgendein Intro gemacht hat, wo ich sage so, ich kenne weder die Agentur, für die du arbeitest, noch weiß ich, wer du bist. Und jetzt haben wir irgendwie zweimal telefoniert und krass, wie konnte ich das nicht auf dem Schirm haben? Und das ist so mit die größte Veränderung aus Veranstaltersicht, wenn es um das Programm Line-Up und Speaker geht. Es wird unfassbar schwierig, aus meiner Perspektive, auch dann immer wieder neue Leute auf die Bühne zu stellen, weil man geht den Weg und wählt halt sehr häufig irgendwie so die sichere Bank. Aber das viel Spannendere ist vielleicht gar nicht das, was man sieht. Und das würde halt dann dafür sorgen, dass man jüngere Leute im Publikum hat. Und vielleicht auch, wir haben noch nie einen Call for Speaker gehabt, ne? Würde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Aktuell gehe ich immer, keine Ahnung, Januar bis März durch und habe irgendwie eine Liste und telefoniere die Leute ab, auch wenn man heute nicht mehr telefoniert, aber ich liebe es zu telefonieren.
Lass uns mal als letztes Thema noch eins, würde mich persönlich zumindest noch interessieren, und das ist dieses Kochen im eigenen Saft. Du wirst das ja kennen irgendwie, dass du natürlich, oder nennen wir es anders so, der Umgang mit Kritik ist vielleicht die bessere Formulierung dafür, weil du natürlich Leute hast, die Reichweite haben, die speaken bei dir und die nie also zumindest die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass die nicht was Cooles zu deinem Event sagen, weil sie ja irgendwie im nächsten Jahr widersprechen wollen. Oder auch nie das Event runterreden wollen, was ja im Sinne des Erfinders ist. Aber dadurch entsteht ja so eine Holo-Welt von Reflexionen, die eigentlich nur dem Sinn dienen, im nächsten Jahr vielleicht wieder dabei zu sein, und schafft so einen Resonanzkörper der vollständigen Zufriedenheit, wo man sich ja schön drin suhlt, es funktioniert ja, aber wo man sich ja raushangeln muss, weil es ja einfach nicht die Realität ist. Alle werden immer toll über dich sprechen, wenn es ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zu dem Event gibt. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, wir haben unterschiedliche Feedback-Layer, ne? Also es ist so ein bisschen, man soll keine Fußballvergleiche machen, aber am Ende gibt's so eine Achse, die unser Event stabil hält, wo ich mit der gleichen Person auf Hotelseite seit 4 Jahren zusammenarbeite, die sehr reflektiert ist, wo wir einen guten Austausch haben, die eine ganz andere Perspektive auf Abläufe und auch mir Feedback zu den Gästen gibt, ne? Also Einlassmanagement, wie haben die sich beim Essen verhalten, wie viele Zimmer haben wir. Also da gibt es so den Feedback-Layer aus der Event-Location, wo die Person auch in der Lage ist, das irgendwie im Vorjahr, klar gibt es da eine Abhängigkeit, weil die Bock haben, nächstes Jahr wieder die Location an uns zu verkaufen. Aber das ist mir erstmal wichtig, dass ich so ein Set an Leuten habe, die das Event aus dem letzten Jahr kennen und auch Veränderungen feedbacken, wie hat das funktioniert. Und ich gehe auch mit allen vorher durch und sage, okay, das machen wir dieses Jahr anders. Und mir ist auch wichtig, dass wir jedes Jahr ein anderes Element drin haben. Das ist das Gleiche bei den Technik, also die Produktion vor Ort, also die Technikdienstleister sind für mich mit die wichtigsten Ansprechpartner, weil die dafür sorgen, Ton geil, Video geil, ne, irgendwie Inszenierung funktioniert, wir haben überall Motive, dass die Leute sich selber fotografieren können, um Insta zu füllen und so. Also das sind so Sachen, das sind Qualitätskriterien. Dann haben wir halt Speakerinnen und Speaker, die regelmäßig kommen, von denen ich jetzt nicht glaube, dass sie die lieben unser Event im Sinne von, die verstehen den Purpose dahinter, aber die sind nicht davon abhängig, bei uns auf der Bühne zu sein. Ich habe meine Frau jedes Jahr da, die sehr kritisches Feedback gibt.
Zu dir vor allen Dingen.
Und ja, nee, die Moderation von mir kann sie sich nicht anhören, generell zum Ablauf. Wir haben ein großes Team da, auch jedes Jahr irgendwie neue Leute aus dem Team da, weil wir wachsen, neue Menschen kommen, ehemalige Mitarbeiter vielleicht nicht mehr da sind, so, ne, die das zum ersten Mal erleben, mit denen spreche ich nochmal anders. Und ja, ich habe ein paar Leute im Publikum sitzen, von denen ich weiß, dass sie sehr reflektiertes, ehrliches Feedback geben. Und da weiß ich auch, ne, das ist der Sven Giebler, der war, glaube ich, bei dir auch schon auf den Veranstaltungen, ist so, glaube ich, der Mensch, der hat das allererste Adscamp-Ticket gekauft. So, dem habe ich damals bei, als er bei Chefkoch gearbeitet hat, bei dem hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch. So, und wir tauschen uns einfach aus. So, und ich weiß, es gibt so eine Handvoll Menschen, die mir so ehrliches Feedback geben, die sind nicht davon abhängig, dass sie mir jetzt irgendwie Honig um den Mund schmieren. Und das hole ich mir schon proaktiv ab.
Ja, bei mir ist es ähnlich. 17 Jahre sind wir am Start. Ich habe auch so ein paar Leute, die mir ehrlich, also wo ich davon ausgehe, dass die mir ehrliches Feedback geben. Und den Rest beurteile ich eine Menge aus dem Bauchgefühl, muss ich sagen, und aus der Erfahrung, die ich habe. Ich glaube, das ist auch richtig so. Lass uns mal kurz einen Ausblick machen. Was denkst du in 5 Jahren? Okay. Wie sieht die Konferenzwelt aus?
Also die Konferenzen, die es schaffen, das Event-Erlebnis hinten raus zu verlängern und dieses Building a Tribe, ne? Also Leute um sich rum aufzubauen. Da gibt's, glaube ich, im amerikanischen Markt jetzt mit der AdWord, irgendwie in unserem Kontext, Menschen, das funktioniert sehr gut, irgendwie mit eigenem Login-Bereich, selber Agenda zusammenstellen, irgendwie nochmal Meet and Greet, auf deinem Unternehmen oder auf deinem Level in der Unternehmung nochmal Menschen dezidiert bei Side-Events treffen, also dieses Building a Tribe, das, was auch Greater und Gedankentanken, da kamen wir her, extrem gut machen, das wird eine wichtige Komponente sein, um so ein Grundrauschen zu haben, was auch finanziell nötig ist, um als Event zu funktionieren. Ich bin kein Freund von diesen rein digitalen Themen. Also ich glaube, dass diese Offline-Komponente zukünftig vielleicht sogar noch stärker wird, weil die Technologie nicht so schnell sich entwickelt, dass du das, was den Leuten wichtig ist, was ich denke, was den Leuten wichtig ist, digital abzubilden. Und es wird eine große Herausforderung sein, eben diesen Nutzen, diesen klaren Nutzen, den das Event stiftet, immer wieder auf die Bühne zu stellen, die wird es geben, aber so dieses klassische, ich mache irgendwie ein Event und also dieses Barcamp-Thema und so, ne? Ich würde mir wünschen, es wird mehr Barcamps geben, aber der Aufwand, den ich betreiben müsste, sowas zu tun, im Vergleich zu dem, was ich dann bekomme, das kannst du halt nur aus so einer Liebhaberschaft heraus machen. Das wird sich finanziell nicht lohnen. Ich hoffe für uns, dass wir den Qualitätsstandard und diesen Zeitgeist behalten können, dass wir die Motivation haben, weiter so tief in den Themen zu sein, um als Qualitätssiegel und Filter auch ein Stück weit zu dienen, weil die Leute uns dann ihr Geld und ihre Zeit anvertrauen. Und wird, glaube ich, spezifischer werden. Es wird vielleicht kleiner, exklusiver werden. Ich glaube, am Ende wird es vielleicht sogar geschlossener werden, in kleineren Gruppen stattfinden. Aber ist schwer, eine Prognose zu machen, ehrlicherweise. Ich träume von einem Adscamp in den USA. Die Planung habe ich letztes Jahr angestoßen. Die war auch gar nicht so wenig weit fortgeschritten. Das wird wahrscheinlich bei uns in den nächsten 5 Jahren passieren. Ja,
ist doch schon mal cool. Also Internationalisierung ist ja vielleicht auch ein Thema. Habe ich persönlich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube aber, dass, ich bin bei den rein digitalen Formaten auch völlig bei dir. Ich glaube auch an eine Renaissance von den Offline-Events. Ich glaube, dass näher, also das ist aber eine Sache, das ist mir eigentlich scheißegal, ob das kommt oder nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen uns treffen. Und das will ich einfach nicht aufgeben. Da bin ich auch... Ja. Also scheiße jetzt mal auf das Businessmodell, aber ich will Leute zusammenbringen. Ja. Das ist wirklich so mein innerer Antrieb. Dennoch glaube ich aber, dass es diese Lead-Modelle von Online-Formaten und LinkedIn-Formaten und dann Teilnehmer als Leads zu vermarkten, weil es der einfachere Weg ist und die Leute das anscheinend immer noch super annehmen, dass das der nächste Markt so den nächsten 2-3 Jahre ist. Du hast Bash, Digital Bash. Ich glaube, das ist ja so ein ähnliches System und das auch null Bashing, um jetzt mal beim Namen zu bleiben, sondern ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell, was gut funktionieren kann, gerade in der Übergang.
Sau smart, der macht sau smart, also richtig gut gemacht.
Ja, genau, und ich glaube, da ist auch noch eine Menge, was man lernen kann und was man machen kann, ohne dabei seine DNA zu verraten, und das werden die Leute nämlich spüren irgendwann, und irgendwo dazwischen wird das stattfinden. Irgendwie, da muss man seinen Weg finden. Ich glaube, das Schlimmste ist jetzt als Veranstalter, sich auf den Hintern zu setzen und nichts zu machen. Und noch schlimmer ist vielleicht in 2024 die Event-Location gewechselt zu haben.
Also bei uns wird es das Thema sein, wie lange können wir den Aufwand fahren und was müssen wir ändern im Aufwand, wenn wir es parallel zum Agenturgeschäft machen? Ne? Mhm. Also wie viel Ressourcen, ab wann muss man dann vielleicht auch mehr auf Verrechnungssätze, Stunden, wie viel Zeit steckt man rein und so gucken? Weil das, wenn man das ehrlich aufs Blatt legt, wenn man das jetzt gerade gegenrechnen würde, ist das bei uns sehr wahrscheinlich eine Nullnummer.
Wie viele Leute arbeiten jetzt bei dir rein so im Event?
Das ist Chefsache. Nur ich und eine Studentin tatsächlich.
Okay, ja, ist doch cool.
Aber es ist das Thema, was wir professionalisieren müssen. Und ja, dieses digital Leute treffen, ne, Nagelsmann hat das, glaube ich, auf der PK dann nach dem EM-Thema auch gesagt, so dieses Isolieren und auch im Homeoffice sein oder dieses nicht mehr sich austauschen, das sorgt ja eher dafür, dass halt keine Weiterentwicklung stattfindet. Und ich glaube, den Trend, der gerade massiv hier einsetzt, ist dieses Inhousing-Thema. Und ich glaube, die Campix und auch das Adscamp war immer sehr stark aus der Agenturwelt getrieben. Ich habe in meinem Kopf auch Gedanken, wo ich sage, ich kann ja Events, ich kann ja Agenda, ich kann ja Qualität, ich kann ja Themen zusammensetzen, dass das für größere Unternehmenskonstrukte oder Verbände im Zuge von Change und Transformation im Marketing sogar vielleicht eine Dienstleistung ist, ne, wo man sagt so, okay, bevor du, keine Ahnung, Deichmann, jetzt deine 200 Marketingmenschen auf alle möglichen SEO-Events schickst, dann hol doch das SEO-Event zu dir. Ich bin der SEO-Veranstalter, ich baue dir eine Deichmann Campix Edition. Hier gibt's keine Sales-Pitches. Ich plädiere, also ich weiß, was gerade State of the Art ist. Ich hol die besten Leute und wir kommen zu dir. Das hat OMR ja auch so ein bisschen mit der Digital School versucht. Ich glaube, das ist ein Event-Thema, was die nächsten Jahre im Zuge dieser ganzen Inhouse-Geschichte aufploppen kann, wo ich jetzt aber gerade im Markt noch kein Beispiel sehe.
Aber auch ein guter Hinweis wieder. Okay, Jan. Ja, super. Ich meine, davon lebt er das Jahr jetzt ein bisschen geben und nehmen. Und vielleicht haben die ganzen anderen Leute jetzt hier gelangweilt abgeschaltet, weil wir sich zwei Veranstaltungsspasten jetzt hier untereinander unterhalten. Aber im Kern, mir hat's was gebracht und das ist der Kern von diesem Podcast. Jan, also mir hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Und
hat voll viel
Spaß wir sehen gemacht, ja. uns in jedem Fall im September und dann werde ich dir ehrlich reflektieren, was ich von meinem ersten Auftritt auf der, oder Anwesenheit, nicht Auftritt, vom Adscamp gelernt habe.
Du bist direkt auf die Bühne, okay Marco.
Ich bin nicht im Thema drin, sonst habe ich schon Bock mal wieder. Ich bin ja jahrelang nicht mehr auf der Bühne gewesen, habe schon Bock, aber ich habe ja jetzt mit den PPC auch gar nicht so richtig was am Hut, aber...
Das ist nicht schlimm, der Christoph Wosek hat letztes Jahr auch einen Track bei uns moderiert und er hat selber gesagt, er ist gar nicht so tief inhaltlich drin, aber er stellt die richtigen Fragen und das hat hervorragend funktioniert, also geiler Moderator, hat die richtigen Fragen gestellt.
Naja, mach was draus. Egal, das sollte jetzt nicht der Kern sein, aber mach was draus. Vielen herzlichen Dank für diese kurze Intermezzo und diesen Abdriften in diese Veranstaltungsnummer. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören wieder von
dir auch, Marco.
Tschüssikowski.
Grüße nach Berlin. Tschüss.